Wir haben zusammengerechnet, wie viele Leuchtmittel wir denn im Einsatz haben. Und es waren 152 Leuchtmittel. What? Da noch nicht. Ja. Und wir reden da noch nicht mal von den bereits vorhandenen LEDs und den Neonröhren, die wir in den Lagerräumen und so weiter haben, sondern wir reden wirklich nur von Stimmungslicht.
SIP Podcast. Für alle, die gastroneu denken, die die Branche verändern und die Zukunft der Hospitality gestalten. Präsentiert von Pernod Ricard. Hallo und herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge hier im SIP-Podcast. Hier sind eure Hosts Kathi.
Und Jan-Peter, hallo.
Und schön, dass du heute vielleicht das erste Mal, vielleicht auch erneut wieder zu uns findest. Und wir sprechen ja in diesem Podcast immer über brandaktuelle Hospitality-Themen, die die Branche bewegen. Und ich glaube, das Thema heute könnte nicht brandaktueller sein, oder Jan-Peter?
Ja, das ist das Thema der Stunde in der Branche, absolut. Es geht um das Thema Energiepreisschock und aber natürlich auch die Möglichkeiten, wie man jetzt mit dieser Situation in der Gastronomie gut umgehen kann. Wir haben natürlich auch so ein bisschen überlegt, mit wem können wir da sprechen, und da sind wir relativ schnell auf eine Person gekommen, die sich sehr intensiv mit diesem Thema beschäftigt und auch sehr, sehr viele eigene, sehr, sehr kreative Lösungen gefunden hat, um ja in den ganzen Bereichen, die man da hat, also ob es jetzt Wasser und Kühlung ist, ob es Wärme ist, ob es Lüftung ist, Heizen, also in diesen ganzen Bereichen wirklich Wege zu finden, um einen noch ein bisschen was rauszuholen und am Ende natürlich Geld zu sparen, um besser wirtschaften zu können.
Genau, denn ich weiß nicht, wie es dir da draußen geht oder auch dir, Jan-Peter. Ich finde, das Thema ist irgendwie total riesig und man hört total viel drüber und man merkt auch so, die Branche ist in Aufruhr und alle fühlen sich so ein bisschen verunsichert und haben das Gefühl so, wir sind irgendwie abhängig, wir können gar nichts machen und so. Aber ich glaube, wir müssen alle ganz aktiv wieder weg von der Vogelstrauß-Taktik gehen in zu, okay, was können wir selber ändern, ne? Im kleinen Detail, im Alltag. Und ich glaube, da haben wir heute jede Menge Tipps mit dabei.
Ja, absolut. Also Vogelstrauß-Taktik, das wissen wir auch, bringt ja auf Dauer auch nicht besonders viel, weil es geht ja darum, sich wirklich diese Situation zu stellen. Und ja, wir wollen natürlich irgendwie Möglichkeiten aufweisen und Ideen euch an die Hand geben. Und das machen wir zusammen mit Erik Bergmann aus Stuttgart. Na, yes. Ihr wisst ja, die Schwaben, die sind ja sowieso mit dem Sparen immer ziemlich weit vorne. Und der Typ ist wirklich einfach klasse. Er ist ein wunderbarer Bartender, ein ganz toller Gastgeber. Er ist Flair-Bartender, er ist auch unglaublich handwerklich virtuos, war mal deutscher Meister im Jojo-Spielen. Das muss man sich mal vorstellen. Auch eine klasse Sache. Also ist einfach ein totaler Kreativkopf, aber auch jemand, der wirklich sehr gut mit Wirtschaftlichkeit und mit Technik sich auskennt, weil er mal Informatik studiert hat und ja, weil er Schwabe ist, ne? Und weil er einfach weiß, wie man gut haushalten und wirtschaften kann.
Die haben es im Blut.
Die haben es im Blut und ja, wir haben ihn einfach zum Interview gebeten und haben ihm eine ganze Menge Fragen gestellt und Antworten entlockt. Und das ist ein sehr, sehr intensives Gespräch, was wir mit ihm führen. Sehr, sehr viele Tipps und Details, und deswegen haben wir auch die wichtigsten Dinge für euch nochmal dann in den Shownotes zusammengestellt, inklusive weiterführender Links, sodass ihr da wirklich euch rundum informieren könnt um das Thema Energiesparen in der Hospitality.
Genau. Und da würde ich sagen, Jan-Peter, ich glaube, wir haben genug gequatscht. Lass unsere Zuhörer jetzt nicht mehr warten. Herzlich willkommen, Erik. Schön, dass du hier bist im SIP-Podcast.
Ja, vielen Dank für die Einladung auf jeden Fall.
Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Echt klasse, dass wir dich heute dabei haben können. Und das an einem Montag um, ich gucke auf die Uhr, 8.37 Uhr sprechen wir mit einem Bartender. Ja. Das ist natürlich schon mal die absolute Bar-Peak-Time, zu der wir uns jetzt hier unterhalten.
Quasi direkt von der Schicht hier ins Aufnahmestudio. Nein, nicht ganz. Also ich hatte gestern Abend einen schönen Geburtstag, also nicht meinen eigenen, aber ich habe einen Geburtstag gefeiert und dementsprechend konnte ich dann relativ früh ins Bett, weil die Kollegen das alles im Laden übernommen haben. Das war ganz schön.
Ah, okay, cool. Klasse. Schön. Ja, super. Also vielleicht sage ich ganz kurz ein bisschen was zu dir und deiner Person und dann steigen wir in das Thema ein, was wir heute vor der Brust haben. Das wird ja einiges an Punkten geben, über die wir sprechen wollen. Also du bist 1983 im schönen Ravensburg geboren.
Korrekt.
Und hast als Jugendlicher Jojo gespielt und hast 2001, wenn ich das richtig notiert habe, die deutsche Jojo-Meisterschaft gewonnen. Ist das richtig?
Wo zur Hölle hast du das denn bitte aufgetrieben?
Ja, da gibt's einen sehr, sehr schönen Podcast. Schöne Grüße an den Eik Thormann an dieser Stelle. Auch unter dem SIP-Markendach übrigens. Den würden wir natürlich an der Stelle auch herzlich empfehlen, diesen Podcast. Da sprecht ihr ja eine gute Stunde über dich und deine Person. Also da gibt es sehr, sehr viele Informationen noch zu dem, was du alles an verrückten Sachen in deinem Leben schon gemacht hast. Deswegen an der Stelle nur die Empfehlung, mal da reinzuhören. Und deswegen, wir halten es ja recht knapp. Du hast nicht nur Jojo gespielt und die deutsche Meisterschaft gewonnen. Darüber könnten wir uns lang unterhalten. Du hast auch Informatik studiert. Hast du eigentlich zu Ende studiert?
Für mich ja. wenn man es so sagen möchte. Also ich habe, man muss ja dazu sagen, ich habe nebenher, so wie ganz, ganz viele andere in der Gastronomie, während des Studiums halt mein Geld verdient mit Jobs in Clubs, in Bars, in Diskotheken. Und irgendwann war halt die Entscheidung, als ich tatsächlich schon auch in dem Job gearbeitet habe, also als Informatiker, war trotzdem die Entscheidung, hey, machst du jetzt dein Studium komplett fertig oder aber machst du ein Barprojekt in Stuttgart? Und das war das heiße Eisen, was geschmiedet werden musste. Und ich habe mich dann für die Bar entschieden und habe es bis heute nicht bereut tatsächlich.
Ja, du bist ja der Branche treu geblieben. Hast verschiedene Barprojekte gemacht. Du hast also so ein Pop-Up-Konzept gemacht in Stuttgart. Dann hast du die Bar Bergmann geführt. Und dann hast du 2017 das Jigger & Spoon eröffnet, das du bis heute betreibst.
Richtig.
Und wir haben uns ja vor kurzem auf einer Veranstaltung getroffen und da hast du mir eine lustige Geschichte erzählt, weswegen ich dann auch gleich wieder auf dich kam, wenn es um das Thema Energiesparen geht, weil du hast deine ganze Bar gehackt sozusagen.
Wenn es um das Thema Sparen geht, kommt man natürlich zum Schwabner, gell? Das ist klar.
Und das ist natürlich in diesem Jahr ein großes Thema. Wir haben die aktuelle Situation mit den Energiekosten, die durch die Decke gehen, Preiserhöhungen, ja, für alles eigentlich, von Lebensmitteln über Getränke bis zu Strom und Co. Dann haben wir die Personalherausforderung und ja, und dann haben wir noch die Gäste, die unter dieser Situation auch ein bisschen leiden und natürlich gucken, macht es Sinn für mich, jetzt in diesem Monat irgendwie viel Geld in der Gastronomie auszugeben? Das macht natürlich immer Sinn eigentlich, aber natürlich müssen alle auf ihre Budgets gucken und ja, es ist natürlich, das merkt ihr sicherlich alle in der Branche, so ein großes Fragezeichen, wie wird jetzt der Herbst und wie wird der Winter? Ja, und da wollen wir mit dir drüber sprechen, weil du jetzt nicht nur jemand bist, der sicherlich auch vielleicht so kleine Sorgenfältchen hat, sondern der auch schon im Lockdown eigentlich angefangen hat, ganz viele Sachen zu verändern. In der Bar, Stichwort Energie, Stichwort Effizienz. Darüber wollen wir mit dir ein bisschen sprechen.
Sehr schön. Da wollen wir uns alle deine Tipps abluchsen.
Oh, das kostet aber, gell?
Da kommt der Schwab wieder raus.
Ja, natürlich. Also für mich persönlich, wenn ich das mal ganz frech sagen darf, ist Sparen schon immer ein Thema. Das klingt jetzt ein bisschen komisch, kommt aber einem natürlich in der jetzigen Zeit zugute. Also von dem her, ja, ich bin durchaus bereit, den einen oder anderen Tipp an euch weiterzugeben. Ich weiß nicht, ob es dem einen oder anderen hilft, aber vielleicht hat man es ja noch nicht gehört und kann es umsetzen.
Sehen wir gleich.
Was hast du denn gemacht? Also erzähl doch mal ein bisschen. Ihr hattet langen Lockdown bei euch in der Bar, ihr hattet fast ein ganzes Jahr geschlossen, ne?
Wir hatten sogar über ein Jahr. Ich habe gestern Abend das mal nachgerechnet. Wir wurden am legendären Freitag, den 13.3. wurden wir nämlich geschlossen in Baden-Württemberg. Also ich glaube sogar das erste Bundesland, was die Gastronomie geschlossen hat, wenn ich mich recht erinnere. Dann mussten wir zu haben bis zum 2.6. durften dann wieder aufmachen, also 2,5 Monate. Und am 2.11. war dann schon wieder Schluss. 2020. Und wir haben uns dann entschlossen, ein bisschen länger zuzulassen, weil einfach die Verordnung oder beziehungsweise auch die Vorgaben das so eingeschränkt haben, dass wir gesagt haben, wir können den Service so, wie wir ihn bieten möchten und so, wie es dem Gast zugutekommen soll, können wir nicht einhalten. Und deswegen haben wir gesagt, wir lassen ein bisschen länger zu. Daher haben wir erst am 17.09. wieder eröffnet, 2021. Und da kommen wir insgesamt auf circa 13 Monate, also ein bisschen über ein Jahr.
Krass.
Ja, ist wirklich krass. Also es war auch wirklich eine schwere Entscheidung, dass wir ein bisschen länger zulassen. Aber wir haben gesagt, einfach unter den Umständen, wie es in Baden-Württemberg zu dem Zeitpunkt war, also im Sommer, Herbst 2021, haben wir gesagt, das möchten wir nicht machen. Ich möchte nicht meine Gäste fragen, wer mit wem schläft und ob die ein Haushalt sind, die mich natürlich dann anlügen etc. pp. Da hatte ich einfach keine Lust drauf. Oder hatten wir keine Lust drauf. Wir haben uns da geeinigt im Geschäftsführerkreis. Und ja, dann haben wir gesagt, dann bleibt es halt eben erstmal zu bis zum 17.09. und haben uns dann dafür entschieden.
Aber du bist ja nicht untätig gewesen in der Lockdown-Zeit.
Richtig, weil wir haben die Zeit tatsächlich genutzt. Also einerseits, um uns natürlich zu erholen, so doof es klingt, aber es ist tatsächlich so. Klar gab es zuerst eine kleine Lähmung, so wie wahrscheinlich bei jedem, aber wir haben dann direkt eine Personalversammlung einberufen, besprochen, wie es weitergeht. Wir haben dann gesagt, wir machen erstmal Großputz. Und zwar so einen Großputz, wie wir ihn sonst fast nicht durchführen können, weil wir 7 Tage die Woche geöffnet haben. Also klar, wird geputzt bei uns und sehr, sehr viel auf Hygiene geachtet. Manche nennen mich den HCCP-Freak. Verstehe ich nicht. Sehe ich jetzt auch als Kompliment an. Aber so wirklich mit komplett Dinge auseinanderbauen, Silikonfugen wegmachen.
Also alles.
Wirklich bis ins kleinste Detail rein. Sowas, was man eigentlich so einmal alle 2-3 Jahre machen sollte, haben wir dann natürlich auch da gemacht. Da hatten wir auch noch nicht so lange geöffnet. 2020 erst 3 Jahre. Und ja, nachdem das natürlich alles fertig war, hat man dann angefangen, Dinge zu erledigen, die man einfach die 3 Jahre davor vor sich hergeschoben hat, oder 2,5 Jahre besser gesagt, die man dann auch immer nicht erledigt oder halt sagt, ja, das mache ich nächste Woche, ja, habe ich aber nicht gemacht. Auch das haben wir dann alles erledigt. Und wo das dann alles fertig war, ging es daran, okay, was machen wir jetzt? Also klar, Füße hochlegen, entspannen. Ja, haben wir auch gemacht. Zum ersten Mal diese komische Work-Life-Balance und sowas kennengelernt. Ganz verrückt. Aber wir haben gesagt, da ich so ein Technik-Freak bin, also auch der Mr. Gadget der Bar-Szene, glaube ich, genannt wird von manchen Leuten, warum dieses Wissen und eben diesen Informatik-Hintergrund nicht nutzen, um Prozesse zu optimieren? Und zwar einerseits natürlich, klar, Licht ist ein ganz großes Thema gewesen, die Lüftung, auch Eismaschine, Prozessoptimierung allgemein und mitunter auch die Musiksteuerung.
Und das würden wir jetzt gerne einmal abgreifen von dir.
Also du hast ja die ganzen Stichpunkte eigentlich schon genannt, Licht, genau. Lüftung, Kühlen ist natürlich ein Thema. Heizen ist auch noch ein Thema in diesem Jahr natürlich, die Heizkosten und so, Heizkosten, ich versuch's mal mit Schwäbisch.
Winter is coming.
Ja, Winter is coming, genau. Das ist das Stichwort heute. Such dir doch mal einen Themenkomplex aus, mit dem wir anfangen mögen. Was ist da sozusagen dein leidenschaftlichstes Energiesparthema?
Mein leidenschaftlichstes Energiesparthema ist tatsächlich die Beleuchtung. Mhm. Ich bin, glaube ich, letztens extra für dich durch den Laden gelaufen, auch wenn du mich nicht darum gebeten hast, aber mich hat es einfach selber mal interessiert und wir haben zusammengerechnet, wie viele Leuchtmittel wir denn im Einsatz haben. Und es waren 152 Leuchtmittel. What? Da noch nicht, ja, und wir reden da noch nicht mal von den bereits vorhandenen LEDs und den Neonröhren, die wir in den Lagerräumen und so weiter haben, sondern wir reden wirklich nur von Stimmungslicht, von, wer sich ein bisschen mit Leuchtmitteln auskennt, E27-Fassung, E14-Fassung und die GO10-Sachen. Ich muss da ein bisschen ausholen. Als wir die Bar gebaut haben, das war 2017, ich bin ja schon seit längerem der riesen LED-Freak. Also man kann hier auch bei mir im Office komplett alles einrichten. Und wenn es nach mir gegangen wäre, da hätten wir sogar im Jigger verschiedene Farben einstellen können. Aber ich wurde da überstimmt und im Nachhinein war ich da ganz froh drum. Und wir haben uns für Warmweiß entschieden, aber nicht für Warmweiß im Sinne von LED, sondern wir haben damals wirklich, ich glaube, wenn ich mich recht erinnere, waren es 10 oder 20 verschiedene LED-Leuchten, haben wir uns rausgesucht und haben alle versucht und sah alles schlecht aus. Hm. Also einerseits war der Lichtkegel zu starr. Ja, man hat eben so einen Kreis dann gesehen auf der Bar, das war nicht sexy. Und dann haben wir teilweise auch die Winkel nicht richtig gehabt von den GO10-Leuchten, also diesen Halogen-Spots. Und größtenteils war es tatsächlich so, dass einfach dieses Licht nicht angenehm war. Also es hieß zwar alles Warmweiß, aber es war kein Warmweiß, es war so ein komisches Gelb. Ja, und dann haben wir uns dann doch schweren, oder ich mich schweren Herzens, für Halogen entschieden. Und wie wir alle wissen, ist Halogen nicht ganz stromsparmäßig auf dem Stand der Technik. Zwar ein bisschen besser in der heutigen Zeit als vor noch ein paar Jahren, aber immer noch
not cool.
Wirklich. Bei 152 Leuchtmitteln definitiv not cool. Und wisst ihr was? Wir vergessen komplett, wie oft man früher Leuchtmittel wechseln musste. Und gerade bei 152 Stück, also ich war jede Woche mindestens 2-3 Mal im Einsatz und musste irgendwelche Leuchtmittel austauschen. Und dann haben wir gesagt, okay, das geht so nicht weiter. Das müssen wir ändern. Nicht in erster Linie wegen der Stromspargeschichte. Klar, natürlich auch als Schwabe immer. Aber in erster Linie, weil ich vielleicht ein fauler Sack bin und keinen Bock hatte, ständig die Dinge auszutauschen. Ist natürlich auch eine Preisfrage auf die Dauer. Ne? Die Leuchtmittel kosten auch nicht wenig. So, und dann sind wir hingegangen und konnten aber nicht einfach alles 1:1 tauschen, sondern wir haben in unserer Bar eine sogenannte KNX-Anlage. Also das ist eine Gebäudeautomation. Sprich, wir gehen nicht hin und ja machen jeden Tag die ganzen Sicherungen rein, sondern gehen hin und drücken auf der App einen Knopf oder einen Taster an der Wand und dementsprechend erscheint dann eine sogenannte Szene. Sprich, an der Bar werden die Lichter gedimmt auf 20% und hinten in der Lounge irgendwie auf 30, auf 35 und so weiter und so hat
jedes. Das ist voreingestellt.
Das ist voreingestellt. Naja, okay. Voreingestellt von uns natürlich und wir haben das vor der Eröffnung einmal durchgeprobt und eingestellt und wir wissen alle, wie es läuft. Nachdem man eröffnet hat und einfach den Laden 2-3 Wochen am Laufen hat, merkt man, das ist jetzt nicht ganz so ideal. Hier hinten könnte es ein bisschen 20% heller sein, da hinten ein bisschen dunkler und so weiter. Problem ist nur mit dieser Gebäudeautomation ist, man muss da extra jemanden kommen lassen. Das ist nicht einfach so klicki-bunti und am Handy ein bisschen rumspielen, sondern da muss man wirklich programmieren und in der Regel macht das jemand, der da eine Ausbildung hat. Aber hey, ich hatte ja im Lockdown jede Menge Zeit.
Aber Erik, wie kam das denn? Also ich meine, Gebäudeautomation, das klingt so, als würde das von dem Haus kommen. Oder hast du das eingeführt? Weil also ich sage jetzt mal, ein Gastronom, der sich das jetzt anhört, denkt sich so, oh, das klingt kompliziert.
Das klingt kompliziert und das System, was wir haben, ist tatsächlich auch kompliziert. Aber es haben mehr Gastronomen KNX eingebaut, als man denkt. Weil einfach gerade die ein wirkliches Lichtkonzept haben, bei denen führt kein Weg dran vorbei oder fast kein Weg dran vorbei. Der große Vorteil bei uns war, dass unser Gesellschafter, also einer unserer Gesellschafter, auch unser dritter Geschäftsführer, ein Bauunternehmer ist, der Marc Choppe. Und der Marc Choppe hat von vornherein gesagt, wenn wir was machen, dann machen wir das mit KNX. Das ist ein Standard, der sich seit über 30 Jahren hält. Und das Ding funktioniert halt einfach. Das ist auch kabelgebunden, nicht mit WLAN und so weiter. Und das ist eine Burg, ja, funktioniert.
Für welche Gastronomen macht das denn Sinn? Also wo sagst du, hey, schaut euch das an, das ist super, das funktioniert. Weil das klingt jetzt eher nach einer Lösung für größere Betriebe, ne?
Ja, also ich würde uns jetzt nicht unbedingt als größeren Betrieb einstufen, obwohl wir in eine sogenannte High-Volume-Bar am Wochenende sind, aber doch mittel bis groß. Es ist einfach so, der Aufwand ist schon relativ groß. Und wem würde ich das empfehlen? Auf jeden Fall Leuten, die neu bauen oder halt Leute, die eine neue Gastronomie einrichten, weil man muss einfach Kabel ziehen. Das Ganze geht zwar tatsächlich auch kabellos, aber die sicherere Alternative. Jeder, der schon mal ein bisschen was mit Netzwerk und WLAN zu tun gehabt hat, weiß, kabelgebunden is the only way to go. Die neu bauen, die das neu aufsetzen, denen empfehle ich KNX. Und die es schon haben, na klar, da kann man einiges optimieren.
Wo siehst du denn da das Einsparpotenzial? Ne? Weil darum geht es ja heute auch immer wieder so, hey, nicht den Kopf in den Sand stecken, die Vogel-Strauß-Taktik, die bringt uns jetzt gerade in der Krise halt gar nicht weiter. Und es geht ja eher darum, was kann ich jetzt aktiv tun? So, und jetzt mal angenommen, du hast einen Gastronom, du hast vorher schon angesprochen, Halogenstrahler austauschen gegen LED. So, du hast es natürlich noch cooler, du hast gleich ein ganzes Beleuchtungssystem. Wo siehst du denn da jetzt die Vorteile in puncto Einsparmaßnahmen gegenüber den Hospitality-Members, so nenne ich es jetzt einfach mal, die das nicht haben?
Wichtig ist erstmal, dass man sich Leuchten sucht, die entsprechend auch sich wie Halogen verhalten. Ja, es gibt die normalen LEDs, die halt bei einer bestimmten Kelvinzahl, so misst man die Farbtemperatur, die sich da einpegeln. Und dann bleiben die aber immer gleich. Wenn wir aber eine Halogenlampe anschauen, je weiter ich sie runterdimme, desto wärmer wird das Licht. Und gerade wenn wir in einer Bar sind oder in einem kuscheligen Restaurant, dann möchten wir genau das. Also nicht dieses komische Strahlen, dieses Gelbe, sondern wir möchten ein schönes, warmes, heimeliges Gefühl haben. Und das erzielen wir in der Regel nur mit ganz bestimmten LEDs. Die nennen sich Warm Glow oder Dim Glow oder Glow Dim. Es gibt da verschiedene Hersteller, die da solche Sachen herstellen. Aber man sollte sich solche LEDs raussuchen, die je weiter man sie runterdimmt, mit der Lichttemperatur wärmer werden. Weil nur so erreichen wir dann wirklich ein schönes warmes Licht. Das ist schon mal ganz wichtig, der Punkt Nummer eins. Bis ich das gefunden hatte, habe ich wirklich 20 LEDs raussuchen müssen. Wer da Fragen hat, kann mich natürlich jederzeit gerne anschreiben. Auf Instagram oder Facebook und dementsprechend da die Marken oder irgendwelche Links anfordern. Nee, genau, fragen. Und hey, bei 152 Leuchtmitteln ist das wirklich ein riesiges Einsparpotenzial. Ja. Man muss aber natürlich auch beachten, dass diese Leuchtmittel eine andere Dimmkurve haben. Sprich, 20% bei Halogen heißt nicht das gleiche Licht oder die gleiche Lichtintensität bei einer LED. Und somit haben wir wirklich 3-4 Tage damit gebraucht, alles neu einzustellen mit Lichtmessgerät und so weiter. Und als wir das aber alles fertig hatten und jetzt ist es fertig, funktioniert super. Und der große Vorteil ist, warum ich jetzt mit dieser ganzen KNX-Sache kam, bei uns funktioniert das alles mittlerweile vollautomatisiert. Sprich, 10 Minuten bevor der erste Mitarbeiter kommt, geht's Putzlicht an. Komplett. Der muss ja gar nicht im Dunkeln tappen, weil wir sind im zweiten Untergeschoss, für diejenigen, die es nicht wissen. Da gibt's kein Licht. Also klar gibt's die Notausgangsbeleuchtung und das war's dann auch schon. Dann 10 Minuten bevor die Gäste kommen, geht eben diese Lichtszene an. Also ein schönes, warmes, heimeliges Licht. Ja, ich sag immer, unser Kaminzimmer ohne Kamin. Dann bei Sonnenuntergang draußen, auch da verhält sich dann das Licht so, dass es auch gedimmt wird, nochmal eine Stufe tiefer. Eine halbe Stunde, bevor wir zumachen, also wenn wir meistens die letzte Runde machen, wird es auch nochmal ein Ticken dunkler. Und so ist das alles vollautomatisiert und man muss sich darüber keine Gedanken mehr machen.
Und warum kann es auch keiner falsch machen?
Richtig, ja, und genau okay. Darum geht's.
Was ist mit solchen Geschichten wie Gängen, Fluren, Bewegungsmelder, Licht an, Licht aus? Benutzt ihr solche Sachen auch oder habt ihr da auch nochmal einen eigenen Hack gefunden?
Ja, also Bewegungsmelder, es gibt ja Präsenzmelder und es gibt Bewegungsmelder. Auch das sollte man wirklich einen Experten zu Rate ziehen. Erstens, wo man diese anbringt, ja. Gerade beim Thema KNX, ich bin in so verschiedenen Foren auf Facebook und da gibt's immer die großen Diskussionen. Hey, ich will im Bad an der Decke meinen Präsenzmelder einbauen, aber oder hab's gemacht und jedes Mal, wenn ich duschen gehe, geht dann das Licht aus. Ja, genau solche Dinge muss man halt auch beachten. Wir hatten einen Bewegungsmelder im Labor bei uns. Das hat nicht so ganz funktioniert, weil es wirklich so war, dass der, das war schweineteuer. Ich glaube, 150 Euro hat das Ding gekostet. Der ist dann, hat dann irgendwann auch die Biege gemacht. Dann habe ich den einfach abgebaut und den durch ein anderes Smart Device ersetzt. Und da geht halt auch einfach, wenn man die Tür zum Beispiel aufmacht, dann ist Licht an. Und wenn man die Tür zumacht, geht's Licht aus.
Das ist smart, ja. Ja. Wie auf dem Klo zum Beispiel. Das war auch letztens eine Gastronomin, die gesagt hat, dass sie da irgendwas verändert hat, dass sie auf den Toiletten, weil das ist ja so ein klassischer Ort.
Ein sehr klassischer Ort.
Ja, wo halt nicht die ganze Zeit, also dauerhaft sich jemand auffällt. Ne? Also würde ich jetzt mal zumindest behaupten im Vergleich zu einem Gastraum. Und da hat sie auch gesagt, da brennt halt normalerweise durchgehend das Licht.
Richtig.
Und da ist ja sowas zum Beispiel auch eine super Lösung. Ne? So Tür auf, aber Tür zu ist halt blöd, wenn da naja. Jemand drin sitzt. Ne?
Also da braucht es dann Präsenzmelder.
Was ich noch hinzufügen möchte, ist halt das Thema Außenbeleuchtung. Ich habe das jetzt schon von verschiedenen Gastronomen gehört, also auch großen Hotels, die sagen, wir verzichten in diesem Jahr auf die große Außenbeleuchtung. Wo man eigentlich sagen würde, das ist so ein Marketing-Tool. Aber ja, auch darüber kann man vielleicht mal nachdenken, wenn es jetzt wirklich ans Eingemachte sozusagen geht, dann zu sagen, okay, vielleicht muss ich jetzt nicht unbedingt abends noch das Licht dann draußen leuchten haben, die ganze Nacht hindurch oder so, oder an nicht geöffneten Tagen und so weiter, um auch da vielleicht ein bisschen was einzusparen.
Das muss auch jeder für sich selbst entscheiden. Also wir haben den riesen Vorteil, wir als Speakeasy Bar haben gar keine Außenwerbung.
Das ist richtig, ja.
Daher habe ich erstmal schon mal einen Haken dran gemacht, als diese Meldung kam, dass wir unsere Außenbeleuchtung ausmachen müssen. Man muss es auch aber alles ins Verhältnis setzen. Man darf immer nicht vergessen, dass auch selbst diese Smart Devices auch selbst Strom verbrauchen. Mhm. Ja, und wenn ich dann irgendwie ein Steuergerät habe, welches 10 Watt braucht, aber, also jetzt einfach beispielsweise, aber meine zwei Leuchten im Klo 3 Watt brauchen, ja, okay, dann lohnt sich das gar nicht, das smart zu machen, dann lasse ich es einfach durchbrennen, auch wenn es doof klingt, aber.
Ja, das ist halt mehr Einsparpotenzial dann.
Richtig, genau. Mhm. Also nicht alles smart machen ist toll, obwohl ich da ein Riesenfreund davon bin. Aber wenn man wirklich Energie sparen möchte, dann muss man sich das auch ein bisschen anschauen. Da muss man schauen, wie viel verbraucht das Gerät, wie viel verbraucht es auch, wenn es gedimmt ist. Das darf man auch nicht vergessen. Ne? Wenn je nachdem, was für einen Dimmer man hat, verbraucht eben ein Leuchtmittel mehr oder weniger Strom. Aber ich glaube, die Leuchtmittel sind halt das Einfachste, auch mit der geringsten Investition es auszutauschen. Mhm. Aber Großverbraucher, wie jetzt zum Beispiel eine Lüftung, oder eben eine Eismaschine sind nochmal ein ganz anderes Level.
Okay, Eismaschine ist schon das Stichwort. Kommen wir doch zum nächsten großen Themenbereich, den die Bar betrifft. Das Kühlen. Wie schaut's da bei euch aus? Also du hast ja schon gesagt, du bist ein HACCP-Nerd. Also ich nehme an, ihr habt eine Checkliste von wegen Kühlrippen entstauben, abtauen, was weiß ich, was man alles so in dem Bereich machen kann, dass halt irgendwie, dass ihr die Kühlzonen einhaltet und so weiter und so fort. Unterbrich mich, wenn ich irgendwo in die falsche Richtung losgaloppiere.
Nö.
Aber ja, was macht ihr regelmäßig sozusagen und was macht ihr jetzt vielleicht nochmal in der aktuellen Situation, was man als Tipps mitgeben kann?
Verrückt gesagt, wir haben gar nichts groß umgestellt oder stellen auch gar nichts groß um, weil wir das wirklich schon immer so gemacht haben. Das klingt jetzt ein bisschen eingebildet, aber es ist tatsächlich so. Vielleicht kommt es halt auch daher, dass wir Schwaben sind oder ich zumindest. Naja, bei der Kühlung haben wir beim Bau der Bar zum Beispiel ein ganz wichtiges Ding gemacht oder ein ganz wichtiges Element gemacht. Und zwar haben wir die Inverter, also diese, wenn man jetzt in der Bar ist, dann sieht man meistens bei den Kühlschubladen, gibt es dann irgendwo so einen Ort, wo so ein Gitter dran ist. Ja, das ist der Inverter und der sorgt dafür, dass es da drin in den Kühltheken kalt wird. Also dieses Gerät, also den Inverter, haben wir nicht bei uns in der Bar verbaut, sondern wir haben den rausgebaut damals. Das ist zwar in der Investition ein bisschen teurer gewesen, einerseits klar, weil man Kälteleitungen aus Kupfer verlegen muss und bei den Kupferpreisen war das damals schon echt nicht ganz easy, aber rechnet sich jetzt extrem, weil einerseits haben wir keine 4 verschiedenen Geräte, andererseits ist dieses Ding halt eben draußen, sprich ich habe keine Temperatur in der Bar, was mir im Sommer unglaublich zugute kommt. Ich habe andererseits auch kein Geräusch in der Bar, also dieses ständige Surren. Klar, ein bisschen der Lüfter schon, aber diesen richtigen Inverter eben nicht. Und ich habe viel mehr Platz an der Bar. Das heißt, ich kann viel mehr einlagern vorne an der Bar und muss es nicht in irgendwelchen anderen Zonen im Backoffice lagern. Das ist der große Vorteil. Zudem staubt es natürlich viel weniger ein, weil es komplett extern ist. Es wird nicht dreckig, weil es halt eben in einem komplett anderen Raum ist. Viele haben das, also Hotels haben das meistens zum Beispiel in der Tiefgarage oder ähnlich. Mhm. Ja, gerade von den Kühlzellen und so weiter. Einfach um das ganze Gerät wegzuhaben aus der Bar. Und genauso empfehle ich eigentlich auch jedem, wenn wir gerade beim Thema Eismaschine sind, bitte, bitte, wenn ihr eine Bar baut, baut die Eismaschine nicht in die Bar. Eine Eismaschine hat in der Bar innen drin im Barraum nichts zu suchen. Macht's ins Backoffice, wenn ihr es irgendwie möglich machen könnt. Erstens wegen der Temperatur, zweitens wegen der Geräuschentwicklung und drittens wegen der Hygiene. Mhm.
Eismaschine, die hast du ja auseinandergeschraubt, ne? Du hast deine Eismaschine gehackt.
Ja, ich bin jetzt der Hoshizaki-Master, könnte man fast schon sagen. Also Hoshizaki ist der Hersteller aus Japan, der eigentlich marktführend ist. Es ist so eine kleine Hassliebe zwischen uns beiden, weil die Ersatzteile nicht ganz einfach zu besorgen sind. Aber wir haben zwei verschiedene Eismaschinen. Wir haben eine ganz große Würfeleismaschine mit, ich glaube, einem 250 Kilo Behälter unten drunter. Sowas in der Art, eine 32x32 mm Würfel stellt dieses Gerät her. Da entsteht natürlich unglaublich viel Wärme, unglaublich viel Hitze, wird unglaublich viel Wasser verbraucht auch. Und wir haben noch eine Kugeleismaschine, die Iceballs herstellt. Die kann man mittlerweile ja auch kaufen bei den bekannten Großhändlern, aber wir stellen die selber her. Die hat nur den kleinen Nachteil, dass man diese Iceballs regelmäßig abschöpfen kann und muss. Und wenn ich sage regelmäßig, dann meine ich wirklich damit im 30-Minuten-Rhythmus. Super lästig, weil sobald die gemacht sind oder geworfen hat, sagt man dazu, wenn diese Iceballs rausfallen, diese 15 Stück, dann fangen die natürlich logischerweise an zu schmelzen.
Dann pappen die zusammen.
Ja, noch nicht mal. Das passiert meistens nur, wenn man sie nochmal einfriert. Aber das Problem bei Iceballs ist, wenn die anfangen zu schmelzen, sehen sie nicht mehr schön aus. Dann sehen die aus wie so kleine Satelliten. Wenn Eiswürfel schmelzen, dann sehen sie aus wie kleine Eiswürfel. Wenn Eiskugeln schmelzen, sehen sie scheiße aus. Daher muss man sie direkt abschöpfen. Und die Problematik, die früher da gewesen ist, ist, die Eismaschine läuft ja in der Regel die ganze Zeit durch. Was ja auch so eigentlich richtig ist, weil man sollte eine Eismaschine nicht einfach ausstecken.
Hygienemäßig, oder?
Genau, hygienemäßig. Das ist ein Punkt. Standing Water ist das Stichwort. Zum Beispiel, wenn man sich so ein bisschen mit Eismaschinen auseinandersetzt, dann weiß man, dass es da drin eine Platte gibt und dass halt irgendwo da drin Wasser steht. Und dass es aber auch, sobald der Auffangbehälter voll ist, einen Ruhemodus gibt. Ja? Das heißt, wenn die Eismaschine voll ist mit Eiswürfeln, dann wird ein Knopf oder ein Relais betätigt und das sagt der Eismaschine, hey, ich bin voll, hör auf zu produzieren.
Stop it.
Genau. Und genau das haben wir uns für die Iceball-Maschine zunutze gemacht. Wir haben den Schalter quasi smart gemacht und zeitgesteuert. Auch alles vom Handy aus steuerbar. Das war ein Kostenfaktor von, ich glaube, 15 Euro. Ja. Mittlerweile sind die Preise ein bisschen hochgegangen, so wie bei allem. Aber ich glaube, immer noch unter 20 Euro lockerlässig. Ein paar Vago-Klemmen und genau dieses Relais, das smarte WLAN-Relais. Und das Ergebnis ist, dass gegen Ende des Abends einfach noch ein Wurf passiert, die Maschine danach in den Standby geht, also der Maschine vorgegaukelt wird, dass sie voll ist, genau, und dann sie eben einmal noch wirft und danach ausgeht, aber in der richtigen Position ausgeht. Genau darum geht es nämlich. Und am nächsten Tag, eine Dreiviertelstunde, bevor der erste Mitarbeiter kommt, geht das Ding wieder an. Das heißt, das Erste, was der Mitarbeiter oder Mitarbeiterin machen kann, ist reingehen ins Labor, einmal die Balls abschöpfen und dann geht's weiter. Und dadurch sparen wir uns halt eben wirklich praktisch die Hälfte an Strom, die Hälfte an Wasser. Man darf auch nicht vergessen, eine Eismaschine sollte immer einen Wasserfilter vorne dran geschalten haben. Das heißt, den schonen wir sozusagen auch.
Ja.
Das ist auch ein ganz großes Thema. Also es war auch im Lockdown ein ganz großes Thema, was mir sehr am Herzen gelegen ist, weil viele einfach hingegangen sind und die Eismaschine einfach ausgeschalten haben und sich dann gedacht haben, oh ja, jetzt ist ein Jahr rum, jetzt können wir sie wieder einschalten. Und ich kriege jetzt Gänsehaut und zwar nicht im positiven Sinn, wenn ich dran denke, weil halt eben in diesen Filtern so viel Schmodder
Filter müssen raus.
Bakterien und was da drin wohnt, will keiner wissen. Und die muss man wirklich grundreinigen. Und das haben ganz, ganz viele leider nicht gemacht. Und ja, aber das ist nochmal ein anderes Thema.
Du bist ja nun auch wirklich ja Hands-on-Bartender, auch immer noch, ne? Also auch wenn du natürlich sehr viele technische Details und Finessen ausgedacht hast,
wenn ich mir jetzt so eine klassische Situation vorstelle, Kühlschrank auf, Kühlschrank zu, Gläser müssen rausgeholt werden, Flaschen müssen gekühlt werden und so weiter und so fort. Habt ihr da für euch auch so im Daily Business so einen Kühlautomatismus geschaffen, wo ihr da möglichst effektiv arbeitet, dass Energie möglichst nicht verloren geht?
Ja, also einerseits ist es so, dass wir schauen, dass immer die Gummis der Kühlschubladen frisch sind. Das ist ein so einfacher Punkt,
Lifehack,
den aber ganz viele nicht beachten, weil es unglaublich viel Strom verbraucht, wenn diese Dinge halt nicht dicht sind. Und ja, die Teile sind echt teuer, aber es lohnt sich unglaublich, weil stellt euch einfach vor, ihr lasst den Kühlschrank die ganze Zeit auf oder halt auch nur einen Spalt und da wird die ganze Zeit Energie verblasen bis zum geht nicht mehr. Deswegen bitte erstens natürlich reinigen, ganz wichtig, das ist auch so ein Punkt, Kühlschrankgummis reinigen, aber auch Kühlschubladengummis austauschen, wenn es sein muss. Das ist ganz, ganz wichtig. Und es klingt so trivial, aber auch ganz viele Leute achten da nicht drauf. Es eist halt hier und da mal ein, wenn halt eine hohe Luftfeuchtigkeit im Laden ist und man natürlich logischerweise die Kühlschubladen auf und zu macht und auch die Froster. Also wir gehen da ja sogar noch zwei Stufen weiter. Wir sind ja eine von diesen Nerdbars, die ihre Gläser vorfrostet und das Eis doppelt frostet, was heißt doppelt frosten, also dass wir das Eis aus der Eismaschine rausnehmen und auf minus 23 Grad gehen. Das mag zwar auf der einen Seite als unglaubliche Energieverschwendung rüberkommen, aber ist halt einfach viel effektiver. Und auch da muss man natürlich auch wieder alles ins Verhältnis setzen. Ja, ich bewundere Bars, die sagen, sie sind hier Zero-Waste-mäßig unterwegs und so weiter. Finde ich großartig. Den Ansatz verfolgen wir auch. Also allerdings nicht Zero-Waste, weil uns nämlich klar ist, dass Zero-Waste einfach in der Bar nicht geht. Spätestens in dem Moment, wo du eine Eismaschine hinten im Backoffice stehen hast, solltest du ganz schnell still sein, was Zero-Waste und Umweltfreundlichkeit angeht. Weil sind wir mal ganz ehrlich, das, was eine Eismaschine hier an Energie und an Wasser verballert. Sorry, nee. Wir sind halt eine Bar. Wir wollen ja eine schöne Atmosphäre schaffen und wir sind ein Vergnügungsbetrieb, auch wenn es viele nicht wahrhaben wollen. Da muss man eben alles ins Verhältnis setzen und schauen, okay, was ist sinnvoll, was ist gut, was ist nicht gut. Und wir haben halt gesagt, wir möchten unsere Eis und unsere Gläser auf minus 23 Grad haben. Dafür haben wir aber auch wiederum spezielle Froster, die nicht eineisen. Wir haben keine Verdampferplatten drin. Das kennt man meistens aus diesen Frostern, die dann einzelne Platten haben, meistens dann mit irgendwelchen Schubladen. Und diese Platten oder diese Rillen, so wie man das kennt, die eisen dann immer super schön ein. Ja, das kennt man ja vielleicht von daheim, vom Tiefkühlschrank meistens. Da ist halt das Problem, dass es keine automatische Abtauung gibt. Bei unseren Frostern von einer bestimmten Firma, die haben die große Eigenschaft, dass das nicht passiert. Das heißt, dementsprechend verbrauchen sie auch weitaus weniger Strom, verhältnismäßig.
Das sollte man also auch gucken, sozusagen.
Absolut.
Also, du sagst ja auch gerade, ihr habt einige Sachen, die ihr immer wieder macht oder die ihr gar nicht umstellen müsst, weil ihr die macht, so wie Gummis austauschen wahrscheinlich und so weiter. Genauso wie ihr müsst wahrscheinlich nicht abtauen, weil das euer Gerät jetzt nicht braucht. So.
Ja, also wir haben natürlich auch Kühlschränke, bei denen man abtauen muss. Ich reg mich jeden Tag unglaublich drüber auf.
Aber es ist halt so.
Wenn das passiert. Aber man muss es machen. Es ist viel besser, es zu machen, weil es einfach auch Energie spart. Wenn dann eine riesen Eisplatte davor ist, dann hat es nur Nachteile.
Hast du dann noch so ein paar Live-Tipps, so wie Jan-Peter hatte schon angesprochen, glaube ich, Kühlrippen abstauben, ne, damit das besser funktioniert?
Super wichtig. Nicht nur bei der Eismaschine, sondern auch beim Inverter. Also da muss man aber unglaublich aufpassen. Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten. Viele gehen da mit einem Staubsauger hin, kann man machen, aber dann verbiegt es meistens diese kleinen Kühlrippen und jeder Kühltechniker, der hier hingeht, will sich das Leben nehmen, wenn er das sieht und die ganzen Kühlrippen verbogen sind. Deswegen bitte, bitte, bitte auspusten. War schon immer so, macht man auch beim PC so und macht man auch unbedingt bei den Kühlgeräten so. Es gibt da verschiedene Möglichkeiten. Es gibt Spraydosen, also Compressed Air, also Luftspraydosen.
Föhn
würde theoretisch auch gehen, wenn er einen Kaltmodus hat. Geht, ja. Ist meistens halt nicht ganz so gezielt. Man muss natürlich dann trotzdem, also das empfehle ich zumindest, wenn man nicht gerade draußen ist, dann empfehle ich trotzdem mit dem Staubsauger hinzugehen, damit der Staub, der rausgepustet wird, auch wenigstens dann im Filter vom Staubsauger landet und nicht irgendwie im gesamten Labor verteilt ist, sondern in der gesamten Küche. Deswegen bitte, bitte entweder solche Druckluftkannen nutzen. Das gibt es erstens, muss man auch drauf aufpassen, entflammbar und nicht entflammbar. Je nachdem, in welcher Umgebung man unterwegs ist und was für eine Lüftung man hat, sollte man darauf achten, dass man eben entflammbar oder halt nicht entflammbar nutzt. Man kann auch einen Kompressor nutzen, auch das geht. Auch da muss man allerdings wieder aufpassen, weil es gibt halt bei Kompressoren einfach technisch bedingt geht da immer so ein bisschen Öl auch mit raus. Nicht immer ideal, weil halt wenn so ein kleiner Ölfilm, wenn man das wirklich jede Woche macht und sich der kleine Ölfilm halt langsam aber sicher auf diese Kühlrippen setzt, dann hat man einfach diese Problematik, dass es noch mehr Staub ansetzt.
Also einfach vielleicht kein Kompressor. Wenn man es jetzt mal abkürzt.
Wenn es anders geht, ja, okay. Also Staubsauger, ja, bitte nicht an die Kühlrippen dran. Und Compress, der also so Druckluft kann oder halt, ja, sowas in der Art.
Luft ist schon das richtige Thema. Wir müssen es vielleicht, weil wir sind schon super, super in den Details drin. Es ist echt Wahnsinn, was ihr euch alles Gedanken macht. Es gibt noch zwei große Themenkomplexe, die wir vielleicht mal ein bisschen wirklich auf die Quick Wins, würde ich es mal nennen, ja, auf die schnellen Erfolge, die man da erzielen kann, so ein bisschen komprimieren wollen würde. Das einmal ist es das Thema Lüften und das andere das Thema Heizen. Ihr habt sicherlich für beides, dadurch, dass ihr halt die Gebäudeautomation habt, schon wirklich viele smarte Voreinstellungen. Aber jetzt nochmal so das Handwerkliche, vielleicht auch so ein bisschen so das, die schnellen Tipps, die du hast. Was sollte man alles machen, jetzt speziell in dieser Saison, was das Thema Lüften und was das Thema Heizen angeht?
Diese Quick-Tipps oder Quick-Wins, wie es so schön heißt, habe ich mal zusammengefasst mit den drei Abs. Klingt total bescheuert, aber ist ganz einfach zu merken. Abstauben, abtauen, abbauen. Ja, zum Abbauen komme ich erst später. Abstauben haben wir ja gerade erst gehabt. Abtauen haben wir auch schon gehabt. Abstauben ist aber auch bei der Lüftung ein Thema, was man definitiv beachten sollte, weil gerade die Lüftungsgitter, also gerade da, wo Luft abgesaugt wird oder angesaugt wird, das staubt gerne mal ein. Der Motor läuft aber trotzdem weiter auf Vollgas. Man hat aber nicht die gleiche Lüftungswirkung. Und wir dürfen nicht vergessen, irgendwo ist immer noch Corona. Und Lüftung ist halt ein wichtiges Thema. Ja, es gibt diese schönen Luftfilter, von denen ich persönlich jetzt nicht ganz so viel halte, zumindest nicht, wenn sie in einem richtigen Lüftungskonzept mit eingearbeitet worden sind, weil oft es einfach so ist, dass sich Leute wahllos diese Luftfilter gekauft haben, weil das wird schon irgendwie helfen und dann stellen die das irgendwo ins Eck und da kommt aber gar keine Luft dran und man hat sich überhaupt gar keine Gedanken über den Luftstrom gemacht. Das ist nochmal eine ganz andere Sache, aber um es nochmal runterzubrechen. Die Lüftung ist in der Regel eine der größten Energieverbrauch neben jetzt mal der Küche, lassen wir mal außen vor, und der Heizung, ja, aber meistens geht ja Heizung und Lüftung miteinander einher. Muss denn die Lüftung so lange laufen? Muss sie auf Vollgas laufen? Muss sie noch so lange nachlaufen? Das sind alles Punkte, die jeder eigentlich für sich selbst entscheiden muss. Ich bitte dennoch zu beachten, gerade wenn es zum Beispiel ein stickiger Raum ist oder ein gut abgeriegelter Raum ist, dann macht ein Nachlaufen natürlich Sinn. Man sollte auch tagsüber, wenn der Cleaner oder die Cleanerin da reinkommt, dass die Person nicht unbedingt erstickt, dann sollte man auch da die Lüftung laufen lassen, sollte man auch nicht vergessen. Aber es gibt auch manche Betriebe, die da bisher gar nicht drauf geachtet haben und einfach die Lüftung einfach durchläuft, weil läuft schon, ist ja nicht weiter schlimm. Da einfach mal schauen, macht es Sinn, diese Lüftung auszuschalten? Macht es Sinn, diese Lüftung vielleicht sogar smart zu machen? Und auch das haben wir gemacht. Wir hatten vorher so eine ganz einfache Digitaluhr, die jedes Mal, wenn irgendwas FI-technisch oder sonst irgendwie geflogen ist, also die Sicherung raus ist, dann wurde die auf Null gesetzt und dann hat die einfach von sich aus lustige Intervalle eingestellt. Die habe ich rausgeschmissen und wir haben das smart gemacht. Ja, ja. Und wenn man sich irgendwann wundert, wenn man so eine CO2-Ampel hat, warum es denn auf einmal rot wird, obwohl eigentlich die Lüftung an sein sollte und die Leute vielleicht anfangen umzufallen, so
Domino-Day-Style. Dann ist es,
spätestens dann ist vielleicht die Lüftung nicht mehr aktiv. Ja, sollte man danach schauen.
Irgendwie haben wir also gar keine Bestellung mehr an der Bar. Naja, die Leute liegen ja auch alle.
Genau. Hä, warum liegen die alle da? Na, egal. So, also da sollte man schauen, da ist wirklich ein riesiges Einsparpotenzial. Weil wenn ich von unserer Lüftung ausgehe, wir reden da mit der Turbolüftung dazu, also wir haben nochmal einen extra Abzug im Raucherraum. Ja, wir haben einen Raucherraum, wir sind Baden-Württemberg. Kommen wir locker auf 2,5 bis 3 kW. Puh. Und bei 3 kW, wenn die einfach mal 12 Stunden durchläuft, ist das ein Punkt. Wenn die dann aber 24 Stunden durchläuft, dann kann man sich da das leicht ausrechnen, dass es nicht ganz so sexy ist bei der Stromabrechnung. Dann kann man andererseits auch dann einfach den Stromzähler als Ventilator nehmen.
Ja, zum Beispiel. Lüften kann man übrigens ja aber auch mit einem Fenster, ne?
Richtig. Bei uns relativ schwierig, weil zwar das Untergeschoss und gerade in der Winterzeit auch schwierig. Da komme ich aber auf diese klassischen Tipps, die eigentlich wirklich schon seit Jahrzehnten rumgeistern.
Und trotzdem nicht gemacht werden.
Ja, trotzdem nicht gemacht werden. Stoßlüften. Man sollte aber auch schauen, auch das ist eine relativ einfache Sache, sind denn meine Fenster dicht? Und gerade bei älteren Betrieben kann da mit relativ einfachen Mitteln aus dem Baumarkt kann da wirklich schnell Abhilfe geschaffen werden. Aber Vorsicht, auch hier wieder, wenn die Fenster neuerdings dann richtig dicht sind und man dann merkt, oh, das Fenster läuft ja gerade an. Warum nur? Ja, im Winter, wenn die Fenster dann auf einmal schön beschlagen sind, dann sollte man halt wirklich öfter mal lüften, weil sonst kriegt man wieder ganz andere Probleme, wie zum Beispiel Schimmel.
Das mit den dichten Fenstern ist ein guter Punkt, weil also es ist wirklich so aus meiner Gastperspektive, dass man manchmal in so Locations sitzt und man denkt, ach, es ist irgendwie kalt hier. Und dann ist es aber gar nicht so, dass das irgendwie daran liegt, dass jetzt nicht besonders die Heizung laufen würde, sondern dass das irgendwie Zugluft vorhanden ist. Und ich habe dann oft das Gefühl, dass die Leute, die in den Betrieben arbeiten, halt, weil sie diese Gastperspektive nicht haben und die ganze Zeit sowieso rumlaufen und vielleicht auch eine andere Körpertemperatur an der Stelle haben, das gar nicht so richtig wahrnehmen. Also deswegen, das wäre jetzt mal mein Tipp an dieser Stelle mit Verlaub, dass man sich auch vielleicht einfach mal in die Gastperspektive hineinbegibt, sich mal an alle Plätze setzt.
Richtig.
Und einfach mal guckt, so, wie ist das jetzt eigentlich hier? Wie fühlt sich das gerade an?
Richtig.
Und zieht es irgendwo,
und
ne?
zwar nicht nur mittags, sondern wirklich im Betrieb. Das fällt mir selbst extrem schwer. Aber ich habe es gemerkt, jedes Mal, wenn ich zum Beispiel mit meinen Eltern zu Besuch komme und ich mich dann mit denen hinsetze, dann kriegt man da eine ganz andere Perspektive. Und während des laufenden Betriebs ist natürlich alles nochmal anders. Wenn man zum Beispiel Stühle kauft oder Polster kauft und sich dann im Laden da sauber fein schön hinsetzt mit aufrechtem Rücken, ist das was anderes, wie wenn man da einfach 2 Stunden drin sitzt in diesem Hocker oder in diesem Sessel, da ein bisschen drin versackt. Und natürlich ist es auch was anderes, wenn andere Menschen da sind, die eine Körpertemperatur ausstrahlen, die selbst Energie mit reinbringen. Und ja, eben, diese Zugluft ist wirklich ein ganz, ganz wichtiges Thema.
Kann man die Heizung runterdrehen, wenn mehr Gäste da sind?
Definitiv. Also jeder Gast hat dann eine eigene Wärme, die er mitbringt. Bei uns ist es sogar so, dass im Vollbetrieb im Winter gar keine Heizung an ist, weil es fast schon, also wir haben im Vollbetrieb sogar die Klimaanlage laufen, weil diese 160 Personen halt einfach so eine Wärme ausstrahlen, dass es nicht anders geht. Das ist halt einfach so.
Also macht es einen Thermometer aufzuhängen? Also auf blöd, ne? Und zu sagen, okay, wo ist denn eine Wohlfühltemperatur? Und dann einfach immer wieder mal kurz einen Blick drauf zu werfen und im Zweifel halt Heizung aus oder halt, gut, Stoßlüften ist dann so die Frage. Ich finde Stoßlüften sowieso irgendwie schwierig, wenn Gäste drin sind. So, ich muss sagen, ich finde das immer krass, wenn die Tür und ein Fenster pauschal immer offen sind. Also ich friere da einfach immer. Da gibt's für mich eigentlich auch gar keine gute Lösung dafür, außer halt vor der Schicht und dann vielleicht mal beim Reservierungswechsel oder so, dass man sagt, hey, jetzt ist der Laden gerade eh nicht so voll. Aber da wirklich dann zu sagen, Thermometer, ich gucke da mal drauf, es ist heiß, okay, wir drehen runter oder wir drehen ab. Das ist mit Sicherheit auch vielleicht sogar ein Smart-Tipp. Wir haben zu Hause zumindest so Heizungen, die das selber erkennen. So, ne, ist heiß, runterregeln.
Genau. Man darf natürlich auch nicht vergessen, dass wir in Deutschland sind und alles schöne Regelungen hat. Auch der Luftaustausch eigentlich eines Raumes, mal davon abgesehen vom Bestandsschutz. Aber eigentlich müsste fast jeder Gastronomiebetrieb eine Lüftung haben. Das will ich jetzt nicht jedem unterstellen oder ich will auch keinem unterstellen, dass das irgendwie falsch macht, wenn das nicht hat, sondern dann muss halt tatsächlich mal ein Fenster aufgemacht werden oder ähnliches. Aber auch da kann man diese Sachen alle über die Lüftung regeln und eben nicht über Stoßlüften im klassischen Sinne. Aber du hast einen super Punkt angesprochen. Also in der heutigen Zeit gibt es da super Geräte, die wirklich auch nicht zu teuer sind von den unterschiedlichsten Herstellern. Auch da kann man mich gerne mal fragen. Ich habe daheim in Anführungsstrichen leider eine Fußbodenheizung. Die läuft halt einfach durch. Ja, die ist jetzt auch noch gar nicht an. Aber mit den alten Heizkörpern in meiner alten Wohnung habe ich auch solche smarten Teile eingebaut und das hat auch unglaublich viel Heizkosten gespart. Ja. Denkt man gar nicht. Meistens ist es oder oft ist es auch so, dass die alten Thermostate, die an den Heizungen dran sind bei alten Heizungen, zumindest war es bei meinen Eltern so, die waren alle kaputt. Die haben entweder auf Vollgas gepullert oder halt eben aus waren sie. Daher, das Austauschen ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Auch sollte man sich vielleicht mal anschauen, wenn man eben diese alten Heizkörper hat, es gibt im Baumarkt solche, ja, nicht Alu, aber so Reflektormatten, die man hinter die Heizkörper anbringen kann, damit die halt nicht die Wand mitheizen, sondern die Wärme nach vorne abstrahlen. Mhm. Das muss auch jeder natürlich für sich selbst entscheiden, ob man das einigermaßen in den Raum integrieren kann oder ob das dann wie ein Fremdkörper wirkt. Meistens ist es aber so, dass der Heizkörper sowieso ein bisschen versteckt ist. Auch das ist aber ein wichtiger Punkt. Heizkörper verstecken, ja, aber wenn da vielleicht 10.000 Sachen oder ein Vorhang oder ähnliches davor sind, sollte man auch das vielleicht mal überdenken. Ein Heizkörper ist kein wunderschönes Raumobjekt, aber er sollte trotzdem dann die Wärme abstrahlen und es macht halt auch einfach Sinn, eben da nicht unbedingt was davor zu stellen, sondern vielleicht mit so einer Matte, eben mit so einer Reflektormatte hinter dem Heizkörper dafür zu sorgen, dass wirklich tatsächlich der ganze Raum geheizt wird.
Apropos sparen, wir verlassen so langsam den Nerd-Modus, sage ich jetzt mal liebevoll, und wir kommen zurück ins reelle Leben, wem jetzt schon die Ohren klingeln. Einige Gastronomen überlegen ja tatsächlich, ihre Öffnungszeiten zu reduzieren, ihren Mittagstisch zum Beispiel nicht mehr anzubieten, wenn das nicht perfekt ausgelastet ist, um einfach Energie zu sparen, egal ob Heizen, Lüften, ne, das brauche ich ja dann alles nicht, wenn das in dem Moment einfach nicht offen ist, der Betrieb. Wie siehst du das?
Ja, Thema Mittagstisch, bin ich mal ganz ehrlich, habe ich schon immer sehr, sehr, sehr skeptisch angesehen. Hier muss man natürlich ein bisschen unterscheiden. Einerseits um den ländlichen Bereich, ich komme ja vom Land, aber auch in der Großstadt. In der Großstadt hat man bestimmt weitaus leichter, da einfach mal den Mittagstisch zu canceln. Auf dem Land ist es vielleicht eher so, dass die Leute halt davon ausgehen oder dass sie halt mittags gerne, wenn sie im Büro arbeiten, dort gerne einkehren. Viele sehen den Mittagstisch auch einfach als Marketingmaßnahme. Ich empfehle jedem da also ganz nüchtern die Kalkulation zu machen, weil ja, Marketing einerseits, ja, wer nicht wirbt, stirbt, aber macht es denn wirklich Sinn? Brauche ich das wirklich? Wie viele Tage in der Woche habe ich offen? Kann ich mir das erlauben? Arbeite ich mich dann gleichzeitig tot, weil ich dann mittags schon in der Küche stehe und am Ende geht, habe ich sogar nichts dran verdient. Wenn eine schwarze Null dasteht, ist es das eine, aber dann hat man immer noch, gut, wenn man MitarbeiterInnen hat, die man da beschäftigen kann, die dann ausgelastet sind, wobei ich glaube momentan das nicht unbedingt das Problem ist, dann ist es das eine. Aber da einfach nüchtern hingehen, rechnen und schauen, lohnt sich das wirklich? Und ja, es ist halt natürlich unglaublich schade, wenn die Seniorin, die seit Jahrzehnten da kommt, immer mittags. Und für die kann man vielleicht sogar immer noch kochen, ja, separat. Oder vielleicht 2-3 Mahlzeiten vorbereiten sogar.
Kreativlösungen, ja.
So sieht's aus. Aber es bringt natürlich auch nichts, wenn ich mein Schnitzel für unter den Wert verkaufe und am Ende dann bei jedem Schnitzel drauflege.
Ja, du hast mir gerade die perfekte Steilvorlage geboten, ohne es zu wissen. Denn ich hoffe, Jan-Peter, du freust dich gerade wie ich. Wir haben ja immer eine kleine Überraschung im Podcast.
Oh.
Yes, und zwar, da stellt ein Gast aus der Branche, aus der Hospitality, eine Frage, die du gleich beantworten darfst. Und die heutige Frage kommt von Alexander Scharf. Kennst du vielleicht der Multigastronom aus Goslar? Kümmert sich extrem gut um seine Mitarbeitenden. Deswegen war das gerade die Steilvorlage zum Thema Personal. Deshalb ist er auch Arbeitgeber des Jahres bei den FIS Awards geworden und hat auch bei den SIP Sessions jetzt vor kurzem über das Thema gesprochen. Also Employee Engagement, Mitarbeitende, wie halten wir begeistern? Und Alex hat heute eine spannende Frage für dich mitgebracht, die ich jetzt einmal abspiele. Und wir freuen uns auf deine Antwort.
Sie haben eine neue Nachricht.
Lieber Erik, großartig, was du auf die Beine stellst. Der Winter könnte ein harter Ritt für die Branche werden. Es geht aber nicht nur darum, diesen Ritt wirtschaftlich zu überstehen, sondern im nächsten Frühjahr auch noch Mitarbeitende zu haben. Was unternimmst du, damit auch dein Team unbeschadet für diese Zeit kommt?
Wow, eine sehr umfangreiche Frage, die einfach gestellt ist, aber sehr, sehr, sehr weite Kreise zieht. Also erstmal vielen Dank für die Frage und ein fröhliches Hallo zurück nach Goslar. Und nochmal herzlichen Glückwunsch zum Gewinn des FIS Awards. Ja, auch das ist wieder ein Punkt, den wir schon immer durchgezogen haben, beziehungsweise schon immer beherzigt haben. Und da können wir uns ganz glücklich und froh schätzen, dass wir momentan keine Personalprobleme haben. Auch einerseits, weil wir in der Großstadt sind. Das darf man auch immer nicht vergessen. Mhm. Also ich möchte da nicht eingebildet oder arrogant klingen, sondern wir haben einfach glückliche Umstände. Das geht nicht allen so. Ich kann aber gerne mal erzählen, was wir so machen oder wie wir versuchen, unsere Mitarbeiter zu motivieren und zu halten. Einerseits ist es bei uns so, dass wir natürlich überdurchschnittlich bezahlen. Es gibt manche Konzepte, die sich das leisten können. Es gibt aber auch manche andere Konzepte, die ich nicht verurteile. Ganz im Gegenteil, die muss es auch geben, die halt eben im günstigeren Bereich arbeiten. Das ist auch völlig in Ordnung und legitim und hat eine Daseinsberechtigung. Aber das ist natürlich ein Punkt. Die MitarbeiterInnen, die schauen da am Ende auf ihr Konto und müssen natürlich auch ihre Miete bezahlen und ihr Essen bezahlen. Daher ist es ein Punkt, über den man nachdenken muss. Das klingt zwar so einfach und ist für viele ganz, ganz schwierig. Das verstehe ich auch. Aber ist ein Punkt, über den man nachdenken muss. Nummer eins. Nummer zwei. Ich bilde mir ein, wir haben ein tolles Team. Also, dass alle miteinander gerne arbeiten.
Team Spirit,
dass Leute gerne zur Arbeit kommen. Wir haben zum Beispiel jetzt endlich wieder, erst seit letzter Woche, aber wir haben endlich wieder zum Beispiel unser Freitagabendessen wieder eingeführt. Das hatten wir während Corona komplett gestrichen, weil es einfach nicht sinnvoll war, wenn das gesamte Team an einem Freitagabend zusammensitzt nebeneinander und zusammen speist nach der Schicht. Aber auch das ist so ein Punkt. Man zum Beispiel, wenn ich an die Kollegen aus der Stairs Bar denke, die machen ganz, ganz tolle Ausflüge auch Auch wir haben auch schon Ausflüge gemacht, die zum Beispiel zu einer Distillerie zusammengehen. Da kann man ja mit der Industrie zusammenarbeiten und auch da das Teamgefühl stärken, einfach mal ein Gastronomenwochenende, also Montag, Dienstag, Mittwoch oder so, zusammen verbringen. Mal privat auch immer was zusammen unternehmen. Also ich will jetzt nicht damit sagen, dass man ständig privat miteinander rumhängen soll, weil ich persönlich versuche, das auch so ein bisschen zu trennen einerseits, also beruflich und privat, aber ich möchte auch für meine MitarbeiterInnen da sein. Ja, und auch das ist ein nächster Punkt. Ich habe immer ein offenes Ohr. Das fällt vielleicht nicht vielen MitarbeiterInnen leicht, weil man natürlich doch immer noch irgendwo der Chef ist. Aber es sollte jeder die Möglichkeit haben, zu mir zu kommen und sein Leid zu klagen. Und man sollte das dann auch ernst nehmen. Manchmal fällt es einem das schwer, weil halt einfach eine komplett andere Perspektive da ist. Aber eben, sich die Zeit nehmen, sich das anhören und umsetzen. Ja. Der Arbeitsplatz ist auch ein ganz bestimmter, besonderer Punkt. Also als wir unsere Bar geplant haben, haben wir geschaut, dass alles so fern wie möglich ergonomisch ist. Das kann es vielleicht nicht jeder machen. Vielleicht hat nicht jeder den Luxus, alle Lagerräume ebenerdig zu haben. Das ist halt so. Ja. Aber vielleicht gibt es auch da Möglichkeiten, um es den MitarbeiterInnen leichter zu machen, dass halt nicht irgendwelche schweren Fässer von Hand hochgeschleppt werden müssen, weil auch das ist belastend. Ja. Und man investiert ja in die Person auch auf lange Sicht hingesehen, weil die Person weniger krank wird, weniger Rückenprobleme hat und auch viel lieber zur Arbeit kommt. Zumindest rede ich mir das so ein. Ja, auch unsere Station, unsere Cocktailstation ist die allererste Station ever, an der ich keine Rückenschmerzen habe nach einer bei mir 10-Stunden-Schicht, weil einfach die Flaschen und halt einfach die Positionen so ergonomisch dahin gerichtet sind, dass ich mich nicht die ganze Zeit bücken muss oder dass ich halt nicht die ganze Zeit einen krummen Rücken habe.
Also vielleicht einfach mal zuhören, was die Leute so erzählen, ne? Die Mitarbeitenden, was sie so nervt so in ihrem Alltag. Und vielleicht kann man da ja einhaken, so wie du jetzt sagst. Boah, wenn der mir das fünfte Mal sagt, ich merke meinen Rücken total so, dann vielleicht mal hinterfragen.
So, vielleicht auch mal jemanden über die IHK für eine Rückenschule einladen, ja, die eine kleine Schulung macht. Schulung ist auch so ein ganz, ganz bestimmtes Stichwort. Wir haben intern zum Beispiel eine Datenbank, wo auch während Corona sich alle MitarbeiterInnen fortbilden konnten, wozu praktisch jeder Marke, zu jeder Spirituose, die wir haben, also nicht zu jeder, wir haben 1000 Artikel, aber zumindest unseren Hauptspirituosen da ganz, ganz viele Hintergründe, Videos, Texte stehen, verschiedene Bücher, die wir da zur Verfügung stellen. Also Fortbildung ist bei uns ein ganz großes Thema. Wir richten regelmäßig Tastings aus zusammen mit der Industrie, dass man sich da eben auch weiterbilden kann, damit die Person, die das verkauft, letztendlich sich auch damit auskennt und weiß, hey, was verkaufe ich da? Wie wird's hergestellt? Und wenn der Gast halt einfach eine Frage hat, muss ich nicht schüchtern sein und sagen, ich hole da gleich jemanden, der das weiß, sondern ich kann mit stolz geschwellter Brust sagen, hey, gestern Abend hatten wir ein Tasting und das wird so gemacht und das kommt daher und großartig.
Begeistert ja die Gäste. Jan-Peter, da haben wir auch noch ein Riesenpunkt, ne, mit den Gästen.
Ja, absolut. Also wir sind schon ziemlich weit fortgeschritten in unserer Stunde, in der wir sprechen wollen. Aber das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, über den wir jetzt auf der Zielgerade vielleicht uns noch mal ein bisschen unterhalten sollten. Also ich kann mal ein bisschen mit meinem Gefühl anfangen. Also ich habe große Sorgen, dass viele Gäste jetzt in dieser aktuellen Situation sagen, wir müssen zu Hause sparen. Wir haben jetzt viele Energiespartipps kennengelernt, aber natürlich ist es relativ einfach, dadurch, dass man halt vielleicht nicht zweimal im Monat essen geht oder in eine Bar geht, sondern vielleicht nur einmal oder vielleicht sogar mal einen ganzen Monat aussetzt, Geld zu sparen. Da darf man sich nichts vormachen. Das ist für die Branche aus meiner Sicht eine große Herausforderung. Und die Frage, die wir jetzt an dich hätten, wäre, wie schaffst du es in so einer Situation, die Menschen weiterhin zu dir zu locken, dass sie einfach sagen, nee, also das ist es mir wert, ich möchte ins Jigger ins Spoon gehen, ich möchte einen schönen Abend verbringen, ich möchte auch das da draußen einfach mal ein bisschen draußen lassen können. Wie macht man das?
Ist gar nicht so einfach. Ich habe ja vorhin schon angesprochen, dieses Corona-Thema hängt ja immer noch über uns und das wird diesen Winter wahrscheinlich auch nochmal kommen, davon gehe ich aus. Und viele können es nicht mehr hören, aber es ist halt einfach ein Teil von uns, von der Gastronomie. Ja, und wir werden damit leben müssen, ob wir es wollen oder nicht. Und wir haben uns relativ früh darauf geeinigt im Geschäftsführerkreis, dass wir gesagt haben, wir halten uns an alle Auflagen, ausnahmslos, aber natürlich nur in diesem Rahmen. Also wir gehen nicht irgendwie 3 Schritte weiter und zwingen jeden, eine Maske zu tragen, obwohl er keine muss. Aber wenn man eine Maske tragen muss, dann tun wir's. Dann fordern wir, ja, also wir tun es auf jeden Fall. Wir gehen mit gutem Beispiel voran und wir sprechen es auch freundlich an. Also wir sind jetzt nicht der böse, böse Oberlehrer, der jetzt dem Gast erzählt, wie er das zu tun hat, sondern wir versuchen es natürlich freundlich rüberzubringen. Und auch das haben wir, das genauso wie wir das schon seit Jahren machen, wenn ein Gast mir irgendwie erzählen will, woher oder wie denn Rom hergestellt wird. Ach, das passiert immer mal wieder, aber dann will ich nicht belehren, sondern ich möchte informieren. Und manchmal möchte der Gast das gar nicht hören. Daher muss ich mich dann auch ein bisschen zurückhalten. Aber okay, wie komme ich jetzt da drauf? Ich bin der Meinung, die Gäste müssen sich wohl und sicher fühlen. Ja, die Gäste müssen gerne zu mir kommen oder sollen gerne zu mir kommen und sagen, hey, wir gehen dahin, und das haben wir in den letzten Wintern so oft gehört, wir gehen gerne zu euch, weil wir fühlen uns da sicher.
Aber wie kommt das? Das ist ja eine super, super spannende Frage, weil was du vielleicht nicht weißt, wir haben ja auch noch eine Studie vorliegen tatsächlich, die jetzt gerade ganz vor kurzem rausgekommen ist, dass die Gäste die Restaurants oder ich sage jetzt mal Locations in der Hospitality bevorzugen, denen sie vertrauen. Und das ist ja nichts anderes als sich sicher fühlen. Ich vertraue darauf, dass ich dort sicher bin. Wie kommt es zu diesem Gefühl? Also was kann ich jetzt als Hospitality-Member tun, damit die Leute sich sicher fühlen, damit sie mir vertrauen? Wie passiert das?
Genau. Einerseits, wie bereits erwähnt, mit gutem Beispiel vorangehen. Also wenn man einfach eine Corona-Maßnahme da ist und man eine Maske tragen muss, als arbeitender Mensch, dann sollte man das natürlich auch tun. Ja.
Weil korrekt tun.
Es gibt natürlich, genau, es gibt auch Menschen, es klingt so trivial, aber wenn ich die Maske halt unter der Nase trage, 99 Menschen interessiert das vielleicht nicht oder die ignorieren es oder denen ist mittlerweile sowieso völlig egal. Aber diese eine Person, die sich sagt, boah, was soll denn das jetzt? Dann kannst du ja gleich weglassen. Ja, dann die Person geht dann halt nicht im positiven Sinn raus in die Welt und erzählt, wie toll unser Laden ist, sondern ist halt dann so ein Negativpunkt.
Im Nicht-Vertrauen, ja.
Und ein negativer Replikator sozusagen. Und das möchten wir natürlich nicht haben. Das ist eine Gratwanderung. Einerseits halt schauen, dass man es jedem so ein bisschen recht macht. Und wir wissen alle, wir können es nicht jedem recht machen. Aber ich kann nur aus unserer Erfahrung sprechen. Wenn wir uns selbst an die Regeln halten, dann können das die Gäste nachvollziehen. Ja, und man kann ja dann immer noch sagen, hey, wir finden es auch total bescheuert und eigentlich ist es völlig doof, aber es ist halt die Regel und deswegen machen wir es. Genauso wie bei allem. Hm. Ja. Und wir haben die Erfahrung gemacht, dass genau das funktioniert hat.
Das wäre sozusagen der Sicherheitsaspekt, also sozusagen die Basis, die man jetzt wahrscheinlich schaffen sollte. Macht ihr darüber hinausgehend noch was anderes? Also, weiß nicht, spezielle Events, spezielle Arrangements, also irgendwas, ihr werdet sicherlich keine Happy Hour einführen, oder?
Definitiv
nicht. Das vielleicht nicht, aber also im Ernst, also was kann man jetzt also auch an Marketing, an handfestem Marketing tun, damit die Leute sagen, ja, es ist jetzt eine gute Idee, in eine Bar zu gehen?
Naja, Nummer eins ist Information. Also bitte, 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 bitte aktualisiert eure Öffnungszeiten.
Ja.
Das ist so einfach, aber ich war letztens in Berlin, ich werde keine Namen nennen, aber wir wollten was trinken gehen um 12:30 und im Internet stand überall dran, wir haben bis um 2 geöffnet und wir standen vor der Bar. Wir sind mit dem Taxi hingefahren, wir haben angerufen, keiner ging dran, wir sind hingefahren auf gut Glück, war vielleicht dumm, aber haben wir gemacht und die hatten einfach zu, um 12:30 schon. Was soll das, ja, dann schreibt es doch rein.
Im Moment,
ja,
dann oft.
Und es ist so einfach mittlerweile, ja, installiert euch Google Maps, mittlerweile ist es noch nicht mal eine Dritt-App wie bei Google Business, sondern es ist in Google Maps integriert und jeder von euch hat Google Maps. Meldet euch an, aktualisiert die Zeiten, checkt bitte bei allen möglichen Bewertungsportalen, okay, außer Foursquare, da bin ich kein Freund davon, na egal, bei TripAdvisor, ja, bei den Großen, bei Facebook, ja, es gibt viele Leute, es gibt immer noch viele Menschen, die Facebook nutzen, vielleicht nicht unbedingt bei den Leuten unter 30, aber auch die anderen will man vielleicht ansprechen, aktualisiert eure Öffnungszeiten, bitte, auch auf der Website. Aktualisieren und natürlich mitteilen, wenn irgendwas ist, wenn eine Regelung kommt, 2G, 3G, whatever G, bitte teilt das mit. Ja? Mhm. Oder, und das machen wir auch und haben festgestellt, dass es super funktioniert, richtet Kommunikationskanäle ein. Wir haben ein Kontaktformular auf der Webseite, mit dem man ganz einfache Anfragen stellen kann. Und zwar mit ein paar Klicks. Das funktioniert super und wird unglaublich gern bei unseren Gästen angenommen. Wir arbeiten da auch mit unseren Reservierungen. Das ist ja auch ein bestimmtes Marketing-Tool, Reservierungen. Also wir haben da ein bisschen einen Sonderfall bei uns. Wir nehmen zum Beispiel keine Reservierung nach 18.30 Uhr mehr an. Wir öffnen jeden Tag um 17 Uhr, haben bis um 3 Uhr geöffnet, Donnerstag, Freitag, Samstag sogar bis um 4 Uhr und nehmen aber keine Reservierung nach 18.30 Uhr an. Das ist natürlich für eine Speisegastronomie nicht wirklich durchführbar, verstehe ich, aber ich möchte natürlich jetzt erzählen, wie wir es machen. Wir bieten nach 18.30 Uhr nur noch Reservierung mit einem fixen Mindestverzehr an, der ist relativ hoch. Und die Kommunikation, warum ich überhaupt drauf komme, die Kommunikation läuft dann nach diesem Kontaktformular über WhatsApp. Mhm. Das ist total crazy. Man kann nämlich Festnetznummern bei WhatsApp registrieren. Yes. WhatsApp Business. Ja. Das machen ganz viele Leute nicht. Sollten sie aber. Weil erstens habe ich dafür dann eine zweite App auf dem Handy. Ich kann sogar die zweite App mittlerweile auf dem Rechner drauf haben. Das heißt, dass es zentral beantwortet werden kann von mehreren unterschiedlichen Personen und nicht nur einem Doofen wie mir, der das auf dem Handy hat und immer erreichbar ist. Aber warum komme ich da überhaupt drauf? Wir haben so gut wie keine No-Shows mehr, seitdem wir das eingeführt haben. Seitdem wir die Kommunikation über WhatsApp
machen. Weil es persönlich ist.
Ja, weil es unglaublich persönlich ist, Nummer eins. Und weil einfach die Interaktion für den Gast viel einfacher ist. Jetzt werden manche die Augen verdrehen und sagen, ja, der soll sich ja ruhig mal ein bisschen anstrengen, der Gast. Muss ja, der kann doch nicht so schwer sein. Ja, eben,
er muss
das
nicht,
ist genau
weil er kann
das
es woanders
Problem.
Anders tun.
So, wenn er keinen Bock hat, dann kommt er einfach nicht zu euch. Und wenn ihr einfach diese Einstellung habt, hey, dann soll er sich anstrengen, dann könnt ihr die haben. Aber dann wundert euch nicht, wenn es vielleicht doch nicht ganz so toll läuft, wie es laufen könnte. Also, Festnetznummer registrieren bei WhatsApp. Dadurch habt ihr eine separate Applikation auf dem Handy und wir bestätigen die Reservierung per WhatsApp. Da gibt es ein paar technische Raffinessen. Wer auch da Fragen hat, kann sich gerne an mich wenden, gar kein Problem. Aber die Quintessenz ist, es sagen viele Leute ab, was vorher nicht passiert ist. Wir hatten vorher ganz, ganz viele No-Shows. Die haben reserviert und dann kamen sie einfach nicht. Und dann, da war unser großes Glück, dass wir halt Reservierung nur bis 18.30 Uhr angenommen haben, weil wenn die halt um 18.45 Uhr dann immer noch nicht da waren, dann wurde der Tisch halt freigegeben und war nicht den ganzen Abend versaut. So aber ist es viel einfacher für den Gast und ich gehe dann immer, versuche dann immer ein bisschen aus der eigenen Perspektive zu schauen, hey, wie wäre es denn, wie hätte ich es denn gern? Ja, klar. Also über Reservierungssysteme, die es ja auf dem Markt gibt, die auch super funktionieren, funktioniert das natürlich auch. Dann bekommt der Gast eine E-Mail und kann in der E-Mail direkt antworten oder stornieren. Aber die Problematik ist, der Gast muss diese E-Mail raussuchen. Und es gibt doch nichts Einfacheres, wie eben diese Anwendung, die 99% drauf haben, und einfach aufzumachen und sagen, hey, wir kommen 10 Minuten später.
Aber es kostet ja auch nicht mal was, ne? Das ist ja gratis.
Es kostet nichts. Es kostet nichts. Hey, ich komme irgendwie, wir können heute nicht kommen, eine ist krank geworden, können wir nächste Woche kommen. Das kriege ich so oft. Und vorher bekam ich das nicht, aber die Leute kamen einfach nicht. Und das ist ein Tool, was ich jedem ans Herz legen kann. Es ist so einfach. Es ist ein bisschen anstrengend, das gebe ich zu, weil man halt auch so ein bisschen erreichbar sein muss. Aber die Leute feiern es unheimlich. Wir haben das seit September eingeführt letzten Jahres und es ist krass, was da für ein Feedback kommt. Und das Tollste ist, man kann auch noch vorgefertigte Antworten hier einprogrammieren. Das heißt, man muss sich noch nicht mal jedes Mal die Mühe geben, da irgendwie groß irgendwelche Texte zu schreiben, sondern es sind 3-4 Klicks und die Person hat zum Beispiel die Antwort, wo kann man parken? Ja, obwohl es vielleicht aus der Webseite steht. Ja, die Person könnte sich das vielleicht selbst im Internet raussuchen, aber die Leute sind halt heutzutage ein bisschen bequem. Fragen per WhatsApp an und es ist doch ein geiler Service, wenn ich dann direkt schon alles vorbereitet habe. Hey, das ist die Möglichkeit, ihr könnt in das Parkhaus, das ist ein bisschen näher gelegen, alles in Laufweite, bitteschön.
Ich finde, das ist ein total toller Tipp, muss ich echt sagen.
Finde ich auch.
Weil, ja, ihr legt ja da wirklich die Latte niedrig, sag ich mal, ne? Also ihr macht es immer, schafft wirklich ein sehr niedrigschwelliges Angebot und könnt auf diesem Weg sehr persönlich Fragen beantworten, es den Leuten möglichst einfach machen, sich für euch zu entscheiden und entsprechend dann auch dann euch zu besuchen. Also echt ein klasse Tipp. So, wir haben jetzt eine gute Stunde gesprochen. Wir haben noch 3 schnelle Fragen an dich zum Schluss, lieber Erik. Und dann haben wir, ja, ich denke auch eine schöne runde Summe hier geschaffen.
Die Schnellfragerunde.
Lieber Erik, wem würdest du gerne einen Drink ausgeben?
Frank Sinatra. Oder muss es eine lebende Person sein?
Nein.
Doch, Frank Sinatra, auf jeden Fall. Also eine Person, der ich noch keinen Drink ausgegeben habe.
Ja, das hat bestimmt was mit dazu zu tun, dass du mal eine Red Pack Speakeasy Bar beziehungsweise Pop-Up Bar betrieben hast, nehme ich an.
Auch das. Einfach großartiger Künstler. Ein Mensch, der den schönen Dingen des Lebens nicht abgeneigt war, wenn ich das vorsichtig formulieren kann. Ich glaube einfach, ich hätte mit ihm auf jeden Fall einen richtig schönen Abend. Bin ich ganz sicher.
Wer hat dich, außer Frank Sinatra, inspiriert?
Sascha Petraske und Jörg Meyer.
Okay.
Ja. Ja, Sascha Petraske, für die, die es nicht wissen, ist der, Gott hab ihn selig, ist leider gestorben vor ein paar Jahren, ist der Begründer des neuen oder des modernen Speakeasy-Konzepts. Der hatte einige Cocktailbars, eine davon die legendäre Milk and Honey Bar in New York, wo einfach dieses Speakeasy-Konzept, dieses ich habe keine Außenwerbung, ich bin ein bisschen versteckt, man muss an meiner Tür klingeln, die geht nicht automatisch auf. Und dieses Konzept gespielt wurde aus der Prohibitionszeit der 30er, 20er Jahren in den USA. Und der auch damals schon diese ganze Cocktail-Sache extrem auf die Spitze getrieben hat, Dinge vorgekühlt hat, die vor, ich muss jetzt lügen, 15 Jahren, hilf mir, Jan.
Ja, es wird schon hinkommen.
Sowas, ne? 15 Jahre rum war das bahnbrechend, ja, dass man Spirituosen vorkühlt, um einen Drink damit zu machen oder das Eis doppelt frostet und so weiter und so weiter. Also der hat mich extrem beeindruckt und auch ein Vortrag damals auf der Barzone hat mich nachhaltig inspiriert und auch geprägt. Also ohne Sascha Petraske gibt es kein Jigger and Spoon. Und auch sehr wichtiger Aspekt war Jörg Meyer, der vor mehr als 10 Jahren mittlerweile eben das Le Lion betrieben hat oder eröffnet hat und auch da mit seinem Barbaublock damals alles offengelegt hat. Auch das hat mich extrem inspiriert und mich da weitergebracht. Also vielen Dank dafür und ganz liebe Grüße nach Hamburg.
Jörg Meyer war ja auch unser Keynote-Speaker bei den SIP-Sessions im Düsseldorf im 1. August. Das könnt ihr euch dann auf der SIP-Webseite auch nochmal anschauen. Da gibt es eine Menge spannender Tipps, wie man tatsächlich auch noch seinen Mitarbeitenden möglichst viele geldwerte Vorteile und Ersparnisse schaffen kann. Also auch da nochmal eine Menge Spartipps aus dem hohen Norden.
Apropos Inspiration, was ist die beste Erfindung unserer Zeit?
Wow.
Es ist eine Schnellfragerunde.
Wow, okay. Aber dann stell doch nicht so schwierige Fragen. Also allgemein oder gastronomiebezogen?
Gastronomiebezogen.
Boah, eine Eismaschine? die hat
deine das Eismaschine.
Game in den letzten, ja, meine Eismaschine safe, nein. Die hat das Game, also Eis, was viele ja nicht wissen ist, es gab Eis früher nicht wirklich, zumindest, ja, und noch vor nicht allzu langer Zeit gab es Kühlschränke nur mit Eisblöcken. Ja, das darf man nicht vergessen. Und die Drinks wurden auch nicht gekühlt serviert, sondern halt eben
warm.
Zimmertemperatur warm. Und das ist
dramatisch.
Ja, es gibt ja Menschen, die gerne warme Drinks trinken oder Crocs oder ja. Aber hey, ich trinke unglaublich gern gekühlte Drinks und ohne Eismaschine. Schwierig.
Absolut. Letzte Frage, dein Gastronomie-Geheimtipp und ich würde es mal ein bisschen eingrenzen wollen, Bezug auf Effizienz und Wirtschaftlichkeit.
Schaut euch euren Betrieb an, analysiert ihn und untersucht, ob ihr irgendwas besser, schneller, einfacher oder grundsätzlich optimieren könnt. Das können Laufwege sein, das kann auch der Ort sein, wo Dinge abgelegt werden. Vielleicht muss man einfach mal umdenken und sagen, hey, das stand aber schon immer da. Vielleicht ist aber ein anderer Platz sinnvoller. Auf die Mitarbeitenden hören, schauen. Manchmal ist auch was Sinnvolles dabei, manchmal ist auch was nicht Sinnvolles dabei. Hört euch beides an und denkt darüber nach und entscheidet dann, macht es Sinn, setzt es um. Vielleicht testet es sogar. Ja, aber schaut euch euren Betrieb an und optimiert ihn.
Klasse.
Supi.
Lieber Erik, das waren jede Menge Tipps, Inspirationen, Hacks, Nerd-Einsichten.
Was?
Wir teilen deinen Kontakt in den Shownotes, damit alle, die sagen, boah, ich verstehe nur Bahnhof, aber ich will das auch mit dir in Kontakt treten können.
Super gerne. Ich freue mich drauf. Also vielen Dank an euch. Hat mega Spaß gemacht, auch wenn es unglaublich früh ist. Ich glaube, ich gehe jetzt erstmal frühstücken.
Danke für deine Zeit.
Euch eine tolle Woche. Danke euch und hoffentlich bis bald.
Bis bald. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann folge uns auch auf Instagram und YouTube und werde Teil der SIP-Community. Wir freuen uns auf dich.